Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Buchpräsentation des Buches Projekt Schweiz. Ein ganz spezielles Buch mit ganz vielen Autorinnen und Autoren. Ich glaube, es ist auch von zumindest den Buchpräsentationen, die ich hier bisher miterlebt habe, die mit dem größten Aufmarsch an Autorinnen und Autoren, aber ich glaube, die Autorinnen und Autoren sind doch in der Minderheit, was erfreulich ist. Ich bin auch froh, dass wir uns entschieden haben, die Veranstaltung hier im Theater, im Keller durchzuführen, wo die Temperaturen einigermaßen erträglich sind. Durch den heutigen Abend führt der Herausgeber dieses Buches, Stefan Howard, den ich glaube ich nicht vorzustellen brauche, Journalist, Publizist, Germanist, wo jetzt noch ein paar weitere Ismen, die man anführen könnte, vielleicht, der auch die Logistik der vielen Autorinnen und Autoren durchgedacht hat und Ihnen jetzt gleich sagen wird, wie es weitergeht.
Herzlichen Dank, Christian Kohl vom Sozialarchiv. Ich möchte Sie und euch ganz herzlich begrüßen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Bücherliebhaberinnen. Wie gesagt, es geht ja um dieses Buch Projekt Schweiz. Einige von euch kennen es vielleicht schon. Und es ist nicht ganz zufällig, dass es hier an diesem Ort im Sozialarchiv stattfindet, weil zwei, drei der Porträtierten, die hier vorkommen, haben ihren Nachlass hier im Sozialarchiv und einige Leute, die dort das geschrieben haben, haben hier auch in den wunderbaren Sälen und Räumen und auf den wunderbaren Stühlen der Sozialarchivs ein bisschen daran gearbeitet. Also von daher gibt es da wirklich eine Verbindung zwischen dem Buch und dem Sozialarchiv. Es geht nicht nur um die Porträtierten, sondern es geht vor allem um die Autorinnen und Autoren, die diese Porträts geschrieben haben. Es freut mich und uns sehr, dass beinahe die Hälfte dieser Autorinnen und Autoren hier anwesend sind, nämlich 18. Man könnte es vielleicht auch ein bisschen als Klassentreffen oder als Gruppentreffen bezeichnen. Also vielleicht nach der Gruppe 47, die Gruppe 21 oder 22, je nachdem. Glücklicherweise haben wir auf teambildende Aktivitäten verzichtet. Also es wird kein Feuerlaufen geben, sondern höchstens möglicherweise ein Feuerwerk der Sprache. Zum Anlauf kurz. Wie gesagt, wir haben 18 Beiträge, das heißt, wir haben vier Gruppen gemacht, zu vier respektive fünf Vortragende. Wenn ich, und ich werde jetzt sehr autoritär, oder wenn ich sage, bitte Gruppe 1, dann verschiebt sich die Gruppe 1 hierher und kommt dann der Reihenfolge, wie sie aufgeführt worden ist, ans Pult und redet für genau 3 Minuten. Das ist ja ein bisschen ein Problem, weil hier sind Leute des Wortes versammelt und zuweilen fließt halt der Mund über, wenn man was zu sagen hat. Und deswegen habe ich mir zuerst überlegt, ja, wie könnte ich das durchführen und bin dann auch in meine Vergangenheit zurückgeschrieben, habe mir meine Fußpinsel-Pfeife abgedacht, nach genau 3 Minuten Pfeife. Ich habe das erschien mir dann doch vielleicht ein bisschen zu dingisch. Und deswegen werde ich einfach, wenn es knapp wird mit der Zeit, werde ich zumindest mahnen, die Pfeife in die Höhe. Aber ich glaube, wir schaffen das schon. Dann würden wir jetzt beginnen, dass vielleicht die ersten vier Personen hier Platz nehmen. Also die erste Gruppe besteht aus Jean-Martin Büttner, Bettina Eichen, Köbi Gantner und Friedrich Gretzen. Und dann würde ich gerade Jean-Martin Büttner das Wort geben.
Warum muss das ein Schweizer sein, der das LSD entdeckte? Wir sind ja nicht als psychedelische Nation bekannt, sondern eher als nüchterne Menschen. Und ich denke, diese Nüchternheit ist einer der Gründe, warum Albert Hofmann, dieser supergenaue Laborant, dieses Kind einer armen protestantischen Aargau-Familie, diese Substanz entdeckt hat. Denn mit einer Substanz, die schon im tausendstel Grammbereich ihre Wirkung zeigt, muss man extrem genau arbeiten. Und Albert Hofmann war nicht nur ein begabter Chemiker, er war auch ausgesprochen sorgfältig und umsichtig. Der zweite Grund hat mit seinem Schweizersein zu tun. Im Gegensatz zu den amerikanischen Schwärmern wie Timothy Leary blieb Albert Hofmann immer sehr zurückhaltend, was die Wirkung und eben auch aus dem Umgang mit LSD betraf. Er nahm LSD wahr als Sakrament, also eigentlich auch als eine spirituelle Substanz. Er kannte schon früh die enorme therapeutische Wirkung, die jetzt erforscht wird in vielen Studien, die jetzt auch bewilligt worden sind. Und, um meine 3 Minuten gar nicht erst zu erreichen, der 3. Grund hat damit zu tun, dass er so unglaublich, wie soll ich das sagen, das Gegenteil war von all dem, was ich jetzt gesagt habe. Ich kann mich nämlich erinnern, ich habe ihn noch gut gekannt, habe mir mal einmal in einem Interview gesagt, dass ein Chemiker auch ein Mystiker sein müsste. Bei jedem anderen wäre ich schreiend davongelaufen, aber für Albert Hofmann stimmt es wirklich. Er hatte schon als Kind im Wald, hat er so mystische Erlebnisse, für ihn war die Verbundenheit mit der Natur etwas enorm Wichtiges. Und auf seinem ersten berühmt gewordenen LSD-Trip, als er dann den Horror der ersten 2 Stunden überlebt hatte, erkannte er die Schönheit der Natur. Und als ich ihn fragte, was die wichtigste Erkenntnis war, die ihm LSD gegeben hat, hat er mir gesagt, Teil zu sein der Schöpfung. Aldous Huxley hat über LSD gesagt, es zeigt der Beweis, that the universe is sober for all right. Vielen Dank.
Sibylle de Dietrich, geborene Ochs, sie lebte von 1755 bis 1806. Sibylle wird 1775 in Hamburg geboren, Vater Albrecht ist ein erfolgreicher Basler Handelsmann und Bankier, eingeheirateter Teilhaber ins größte Hamburger Handelshaus hieß. Sibylle ist die 3 Jahre jüngere Schwester vom Basler Revolutionär Peter Ochs, der die Verfassung der Helvetik schreibt und am 12. April 1798 in Aarau die Helvetische Republik ausgerufen. Die begabten Geschwister wachsen zweisprachig mit aufgeklärten Hauslehrern in Hamburg auf. Die prächtigen Stadt- und Landhäuser der hugenottischen Familie sind Zentren diplomatischen und kulturellen Lebens. 1769 zieht die Familie von Hamburg nach Basel und richtet sich im Holsteiner Hof ein, heute Sitz der Verwaltung des Universitätsspitals Basel. Sibylle wird mit 17 Jahren mit Peters Freund Philipp Friedrich de Dietrich in Straßburg verheiratet. Sibylle wird Baronin, in 3 Jahren kommen 3 Söhne zur Welt. Dieses Bild zeigt sie, wir wissen nicht, ob das das erste Kind war mit 18 Jahren oder das dritte mit knapp 20 Jahren. Sibylle führt ab 1778 in Paris einen aufgeklärten Salon und findet Kontakt zur Freimaurerei, während Frederik sich als Wissenschaftlerin Bergbau und Geologie profiliert. Er revolutioniert 1789 Straßburg, wird erster gewählter Bürgermeister, unterstützt von Sibylle und sie wurde genannt Mairesse von Straßburg. 1792 wird in ihrem Salon in Straßburg die Marseillaise von und mit Rouge de Ville uraufgeführt. Sibylle hat die Mehrstimmigkeit der Marseillaise komponiert. Kurz darauf kommt ihr 4. Sohn zur Welt, ein Kind der Revolution. Am Hals von Sibylle sehen Sie ein braunes Band. Das ist kein Schmuck, das ist eine Übermalung aus der Zeit des Terror 1792-93. Das Band bedeutet Kopf ab. Die Guillotine wird durch Straßburg gezerrt. Das Straßburger Bürgermeisterpaar Sibylle und Frederik de Dietrich flüchtet. Beide kommen ins Gefängnis nach Besançon. Peter Ochs versucht in den Revolutionswirren Schwester, Schwager und gemeinsames Vermögen zu retten. Er veranlasst, dass Sibylle wieder ins Basler Bürgerrecht eingesetzt wird und den Adelstitel verliert. Damit ist ihr Leben gerettet. Frederik wird im Dezember 1793 in Paris hingerichtet. Sibylle bleibt bis Oktober 1794 in Besançon gefangen. Sie muss erleben, wie 3 Söhne und ihr Mann sterben. Sie bleibt politisch und gesellschaftlich in Straßburg aktiv. Kurz vor dem eigenen Tod 1806 verliert sie auch noch den ältesten Sohn am gleichen in Straßburg grassierenden Fieber. Sie wird 51 Jahre alt. 15 Jahre nach Sibylle stirbt Peter Ochs, 1823, einsam, verfemt und verarmt in Basel. Trotz schwerer Schicksalsschläge kämpfen Sibylle und Peter in regem Austausch bis an ihr Lebensende für die Menschenrechte und für Gerechtigkeit.
Ich bin nun 92 Jahre alt. Heute hat mich der Bundesrat noch einmal für eine Runde als sein Oberforstinspektor gefragt. Ich werde noch das Gesetz zum Nationalpark schreiben, dann aber werde ich mich pensionieren. In meinen gut 60 Jahren als Förster kehrte ich alles Mögliche vor, damit der Wald profitabel ausgebeutet und genutzt werden kann, als Gemeingut, nicht als Privatgut. Schützen durch Nützen, das war eine meiner Ideen. Der Gebirgswald wurde im 19. Jahrhundert für die Städte, die Eisenbahn, die Bergwerke ja mehr oder weniger kahl geschlagen. Rehe, Hirsche, Steinböcke, Gämsen, Wildschweine, Biber, Fischotter waren praktisch ausgerottet. Der Wolf und der Bär sowieso. In meinem Amt bin ich neben dem Wald auch für Tiere, Pflanzen, Wasser, Pilze und für viel Straßenbau zuständig. Ich habe im werdenden Bundesstaat die Gesetze für den Wald, für die Tiere, für die Pflanzen und auch für die Pilze geschrieben. Eine Klimapolitik kann aus meinem Wirken etwas lernen. Freiwilligkeit, Appell und Glaube nützen wenig. Es braucht griffige Gesetze, die Klimaschutz so rigoros durchsetzen, wie wir im 19. Jahrhundert Wald-, Tier-, Pflanzen- und Wasserschutz durchgesetzt haben. Wichtig sind die Bilder und der richtige Moment. Wir benutzten für unsere europaweit vorbildliche Forstpolitik in der Schweiz im 19. Jahrhundert dazu die Wassernot. Wir haben kühn behauptet, dass die Überschwemmungen des Mittellandes nur aufhören, wenn der Wald in den Quellgebieten der Flüsse nachwächst. Mit Knurren beschloss das Parlament 1876 ein Forstgesetz, das stark in die Eigentumsfreiheit und noch stärker in den damals hochheiligen Föderalismus eingegriffen hat. Nur so viel Wald fällen, wie nachwächst, eine alte Försterweisheit, wir haben sie zum schweizerischen Gesetz gemacht. Euer Moment ist der schwindende Gletscher, gut, wie ihr die Klimapolitik in die Gletscherinitiative einpackt, so wie wir den Waldschutz ins Hochwasser eingepackt haben. Ich habe die erste Lawinenverbauung in den Alpen gebaut, im Unterengadin, und geschrieben, Schutzbauten gegen Lawinen waren mehr abwehrender Natur. Man ließ seinen Feind an sich herankommen und erst vor dem Haus oder dem Stall suchte man seinen Angriff zurückzuschlagen. Endlich ging man radikaler vor, man begab sich an den Ursprung der Lawinen und verhinderte, wenn möglich, ihren Anbruch. Ihr hört, ich bin auch ein Offizier. Ich war sogar der Sekretär von Henri Dufour im Sonderbundskrieg. Übersetzt für euch heißt das, Zuschläge auf Flugbillets sind gut, weniger fliegen ist besser. Weniger Fleisch essen ist gut. Die Nationalbank dazu zwingen, dass sie nur noch klimavernünftige Anlagen tätigt, ist besser. Zementwerke renovieren ist gut, mehr Holz brauchen ist besser, auch für mich als Förster. Und ja, eure Idee mit Bäumen die aufgeheizte Stadt zu kühlen, die hatte ich schon 1918, kurz vor meinem Tod in der Grippe. In Chur ließ ich die Ahornbäume fällen und Platanen pflanzen, denn die Platanen sind einfach die besseren Schattenspenderinnen.
Ich hatte schon Angst, dass jetzt einfach das Porträt von Robert Frank kommt, aber ich hatte mir dieses Bild gewünscht. Eigentlich wollte ich was zu Alain Tenner machen, zu Filmen, die mich sehr berührt haben. Immer noch sehr berührend, aber der lebt noch. Und es war ja die Regel, dass es jemand Toter sein muss. Und dann war gerade Robert Frank gestorben. Und dann war er der, den ich mir gleich ausgesucht habe. Ich wusste immer, was ich nicht wollte. Das war die Regel meines Lebens. Ich wusste ganz genau, was ich nicht wollte. Das war der Impuls, der Rest Intuition. Das sagt Robert Frank und ich würde sagen, das kann man wirklich so über sein Leben schreiben. Und das ist auch das, was mich eigentlich immer so angezogen hat an seiner Art zu arbeiten und zu leben. Etwas tun und auf Wiedersehen sagen und auf Wiedersehen sagen und etwas tun ist beides das Gleiche. Das ist ein Satz aus seinem grandiosen Film Pull My Daisy von, weiß nicht, frühe 60er Jahre, nee, frühe 50er Jahre. Die Zahlen sind vielleicht irgendwie nicht so wichtig, weil er immer noch gültig ist. Viele Schweizer gehen zum Bahnhof, die wenigsten fahren weg. Robert Frank ist gefahren, immer wieder, ein Leben lang Abschied geübt, ausgewandert und nie mehr eingewandert. Zugleich, gleichermaßen, sick of saying goodbye. Das eine nicht ohne das andere nicht ohne das eine, das ist seine Kunst. Gleichermaßen zart wie unerbittlich. Der weiße Balken in seinen Bildern, durch den uns die Bilder anschauen, uns zusehen, wie wir, während wir leben, vergehen, uns vergessen. Der doppelte Blick der Lücke, des blinden Flecks, des toten Winkels in seinen Aufnahmen, der uns sehen macht, dass wir vergehen. Ja, schon vergangen sind. Das gehört zum Lebendigwerden, auch zum Bildwerden und zum Seherwerden. Für seine erblindete Mutter, geborene Zucker. Während des Kriegs war die Familie wegen des deutschen Vaters staatenlos, konnten jeden Moment abgeschoben werden. Also er erzählt, dass er sich sehr genau an die Angst der Eltern erinnert, eigentlich bedroht zu sein, jeden Moment aus der Schweiz ausgewiesen zu werden. Seine zwei toten Kinder, Andrea mit 17 bei einem Flugzeugabsturz und umgekommen, Pablo mit 40 und ziemlich verrückt gestorben. Er hat sie hinter seinem Haus in Nova Scotia begraben, wo es viel Himmel und Meer gibt. Das ist, was mich an seinen Bildern und Filmen so berührt. Die Toten schauen durch. Sein Wunsch war, Leben zu transplantieren. Und als ich den Text geschrieben habe, war ich selber noch an einem Buch und ich habe die ganze Zeit versucht, dieses Bild von seinem Atelier, hinter dem er seine beiden toten Kinder begraben hat, irgendwie in meinem Text unterzubringen und habe es dann ganz am Ende wieder rausgenommen, weil es sind seine Kinder.
Vielleicht dürfte ich um den Wechsel bitten, dass die vier Vortragenden hier weggehen, Platz machen den nächsten fünf. Das ist Roland, Silvia Lüchli, Jeremy Meyer, Matthias Jocke und Marlene Martin. Ich muss ja dazu sagen, wir haben heute wirklich die Möglichkeit, 18 der Porträts ein bisschen was zu hören. Es hat natürlich noch viel mehr Porträts und wir sehen hier also die vier, sind jetzt schon in die Vergangenheit gerückt und hier sind 9 weitere, die leider nicht vorgestellt werden können. Aber darunter sind natürlich auch grandiose Porträts, die sich nachher im Buch nachlesen lassen. Jetzt kommen wir zum weiteren Vortrag, zuerst Joan.
Liebe Anwesende, Augustin Keller war eine Schlüsselfigur des Schweizer Freisinns Mitte der 30er bis in die späten 1870er Jahre. Er war Vorkämpfer der liberalen Bundesverfassung von 1848, der säkularen Bundesverfassung von 1874, säkular dank der vor allem von ihm erkämpften Judenemanzipation. Die jüdische Loge, Kneipp-Ritt-Loge in Zürich, heißt Augustin Keller Loge. Er war aber auch ein Sozialpolitiker im Kanton und auf nationaler Ebene. Diese Karikatur eines protestantischen Konservativen zeigt den radikalliberalen Katholiken als Führer des zweiten Freischarenzuges 1845, der damals gar noch nicht stattgefunden hat. Aber der Karikatur hat das richtig vorhergesehen. Er war der geistige Kopf. Der Titel lautet Versuch des zweiten Übergangs über den Rubikon. Der Rubikon, das ist die Emme vor Luzern. Der Seminardirektor Augustin Keller wird Cultus Caesar genannt. Auf der Fahne kann man lesen, Aufklärung, damals standen die Konservativen noch zu ihrer Gegenaufklärung. Alexis de Tocqueville hat im Januar 1848, kurz vor dem Ausbruch des europäischen Völkerfrühlings, über die Schweiz gesagt, sie befindet sich seit 15 Jahren im Zustand der Revolution. Für Augustin Keller und andere Freisinnige ging die Revolution auch nach der Gründung des Bundesstaates weiter. Ich zitiere aus einer Rede, die er vor dem Aargauer Verfassungsrat gehalten hat. Stellen Sie sich vor, heute würde in einem Schweizer Rat eine solche Rede gehalten. Nicht einmal ich würde es wagen. Mit dem amerikanischen Freiheitskrieg beginnt die europäische Revolution und seit dem Sturz der Bastille hat sie ihre Permanenz erklärt. Nach dem Sturz der Bourbonen 1830 begann ihre große Mission für Freiheit und Gleichheit wieder mit verjüngter Pfingstgewalt. Seitdem wirkt sie unaufhaltsam fort und führt die Völker von Stufe zu Stufe der weiteren politischen und sozialen Entwicklung entgegen. Die politische Befreiung ist überall ihre nächste Aufgabe. Aber bevor sie irgendwo den Tempel der Freiheit vollendet, beginnt sie bereits auch den Tempel der sozialen Gleichheit zu bauen. In der Schweiz hat sie den Bau der Freiheit unter Dach gebracht und jetzt legt sie die Riesenhand an eine neue Organisation der sozialen Verhältnisse. Er nannte die neuen sozialen Verhältnisse veredelter Sozialismus. Wie Sie hören, keine Partei dieses Landes hat sich so stark von ihren Ursprüngen entfernt wie die Partei von Augustin Keller. Hier ist auch ein Grund, warum diese große Figur außerhalb der jüdischen Kreise vergessen gegangen ist. Danke.
Bonsoir, permettez-moi de parler en français si vous le voulez bien. J'aurais peut-être dû proposer pour Projekt Schweiz un texte sur une femme écrivain. J'aurais pu évoquer Catherine Colomb, par exemple, la plus géniale des romancières suisses romandes du XXe siècle, ou Alice Riva, qui fait paraître en 1947, deux ans avant le fameux deuxième sexe de Simone de Beauvoir, le premier roman féministe de Suisse romande, aussi révolutionnaire dans son propos, aussi audacieux et insolent que la Suisse des années 40-50 était conservatrice, soumise à l'ordre et à la morale. Mais j'ai choisi de parler de Charles Ferdinand Ramus. Et le premier titre que j'avais proposé est « L'autre Ramus », vers André Ramus. Pour tenter d'en finir avec le Ramus régionaliste qu'on enseignait dans les écoles de Suisse romande de mon enfance et jusqu'aux années 1970-1980, alors qu'il s'est battu toute sa vie contre cette étiquette, pour en finir avec le Ramus auteur national qu'il ne voulait pas être, mais que son pays voulait qu'il soit, en lui décernant en 1936 le Grand Prix Schiller, ce à quoi Ramus réagit en remerciant la Fondation Schiller de se préoccuper de notre littérature nationale, et justement parce qu'elle n'en est pas une, puisqu'elle relève au moins de trois civilisations. Et je voulais aussi en finir avec le Ramus récupéré par la défense spirituelle des années 1930-1945 dans une Suisse qui avait tant besoin de se resserrer sur ses valeurs fondatrices communes en instrumentalisant un peu la littérature. Un Ramus qui ont essayé également de récupérer à la fois les sympathisants du Blutungboden, les communistes aussi de l'autre côté, au nom de l'intérêt que Ramus témoignait aux révolutions russes de 1905 et de 1917, qui avaient suscité au début son enthousiasme, mais en se gardant, de part et d'autre, de toute forme d'adhésion idéologique. À tous ces Ramus, ces faux Ramus, j'ai voulu opposer le Ramus de la modernité et l'inventeur de langue. mais aussi celui qui a ouvert la voie en Suisse romande, permettant à tous les autres d'exister, y compris Catherine Colomb ou Alice Riva, qui lui doivent beaucoup. Quand elle est géniale, l'œuvre est souvent plus grande ou plus intelligente encore que son créateur. Malgré tout, ce qui fait de cet homme austère, né dans le canton de Vaud en 1878, un bourgeois conservateur et patriarcal, plutôt conformiste en apparence dans sa vie privée, et même un anti-moderne, malgré tout ce qui aurait pu me détourner de Rami, plus je le lis vraiment, plus je lis vraiment son œuvre, plus je m'aperçois que, comme l'affirmait Proust, le moi créateur n'a rien à voir avec le moi social. Et plus me sidère chez lui cette puissance démiurgique de l'imagination, cette singularité absolue, cette audace d'invention et d'exploration de la langue qui font de Ramu, selon ses propres termes, un moderne malgré lui. En novembre 2020, un mois après avoir envoyé mon texte, je lisais à propos de lui, dans la célèbre revue littéraire française En attendant Nadeau, « Comment se fait-il que ce grand écrivain suisse soit si méconnu en France ? Comment se fait-il qu'il soit ignoré par l'université ? Son écriture possède une modernité qui ne cesse de nous étonner. Il est temps que les Français aillent se ramuser. » Je me suis dit que j'assistais à une petite révolution et qu'en Suisse aussi, il était vraiment temps d'aller se ramuser.
Heinrich Schocke, 1771 in Magdeburg geboren, 1848 in Aarau gestorben, einer der meistgelesenen deutschsprachigen Autoren des 19. Jahrhunderts, befreundet mit Heinrich von Kleist, von Goethe und den Romantikern um seine Auflagenzahlen beneidet, in unzählige Sprachen übersetzt, in Russland, England, Frankreich, Italien und Amerika ein Begriff. Das ist, was Germanisten im ersten Semester an den Universitäten lange Zeit lernen mussten. Ab dem zweiten durften sie es vergessen. Als 24-Jähriger wanderte er 1795 in die Schweiz ein. Viele Verfechter freiheitlicher Verfassungen und liberaler Ideen flohen damals aus Deutschland, Italien und Frankreich in die Schweiz. Man stellte sich uns Schweizer in jenen Tagen ein wenig so vor, wie ich mir als Kind die Indianer vorstelle. Frei, treu, brüderlich, tapfer und unbesiegbar. Es war die Zeit, in der Schiller den Schweizmythos Wilhelm Tell erschuf. Doch diese Flüchtlinge wurden von den verschiedensten ausländischen Geheimdiensten überwacht und ausspioniert. Von Schocke hieß es, er würde, zitiert, mit satanischer Perfidie und Geschicklichkeit das Volk verwehren. Sauerländers Druckerei, Sauerländer war Schockes Kollege und wie er aus Deutschland eingewandert, galt als ein Arsenal des Jakobinismus, das jeden Tag revolutionäre Bücher, Broschüren und Zeitungen produziere. Auf Schocke wurde sogar ein Kopfgeld ausgesetzt, tot oder lebendig. Er musste kurzfristig von einem Kanton in einen anderen fliehen. In Wien waren seine Werke verboten. Vom Vatikan wurden sie auf den Index gesetzt, neben Kants Kritik der reinen Vernunft und später Heinrich Heines Bücher. Erst seit 1967 wurde den Katholiken erlaubt, solches Teufelswerk zu lesen. Er arbeitete bis zu seinem Tod 1848 als Publizist und Politiker mit großem Elan am Projekt der modernen Schweiz mit, wie wir sie heute kennen und wie sie nach wie vor von konservativen Historikern mit Kopfschütteln und Bedauern betrachtet wird. Vielen Dank.
Ich spreche über zwei Frauen, über ein Frauenpaar, über Caroline Farmer und Anna Pfrunder. Damit mache ich einen Teil der Geschichte lesbischer Frauen sichtbar. Das ist ja schon deshalb schwierig, weil der Begriff lesbisch erst im Laufe des 20. Jahrhunderts verwendet wird. Wenn Frauenpaare jedoch über Jahrzehnte hinweg Lebens- und Arbeitsgemeinschaften gebildet haben, so scheint es mir als legitim, sie als Teil unserer Lesbengeschichte zu präsentieren. Caroline Farner ist die zweite Schweizer Ärztin. Erst mit 29 Jahren konnte sie Medizin studieren und hat nach dem Studienabschluss ihre eigene Praxis eröffnet. Anna Rosina Pfrunder lebte als ledige Tochter bei ihren Eltern, dem ehemaligen Stadtbaumeister und seiner zweiten Ehefrau. Die beiden lernten sich 1881 bei einem öffentlichen Vortrag der Ärztin kennen. Sie beginnen eine Lebensgemeinschaft, welche erst 32 Jahre später mit dem Tod von Caroline Farner enden wird. Neben ihrer Praxistätigkeit gründet Farner verschiedene Institutionen für Frauen, ein medizinisches Frauenambulatorium und ein Stellenvermittlungsbüro in Zürich sowie eine Kuranstalt für Frauen im Kanton Appenzell. Sie leitet einen Frauenverband und die Zeitschrift Die Philanthropie. Pfrunder arbeitet überall mit und unterstützt die Freundin. Auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs, sie sind 50 bzw. 41 Jahre alt, erwerben sie gemeinsam das schöne Haus Ehrenberg oberhalb des Schauspielhauses, um dort Praxis und Wohnung zu verbinden. Doch es kommt anders. Ein Verwandter von Pfrunder, von Beruf Oberrichter, klagt sie wegen angeblicher Unterschlagung an. Die beiden Frauen werden mehrere Monate inhaftiert und es findet ein Hexenprozess mit frauenfeindlicher Berichterstattung statt. Nach 1,5 Jahren werden sie vom Gericht endlich freigesprochen. Nachdem sich weit über 250 Frauen und einige Männer namentlich für sie eingesetzt hatten, von Unesch bis Dresden. Im Testament danken die beiden ihren Freundinnen für ihren Einsatz. Darüber hinaus unterstützen sie aber Frauengruppen und wollen als Paar gemeinsam in Erinnerung bleiben. Doch dieser Wunsch wird nicht erfüllt. Die von ihnen gegründete Anna-Carolina-Stiftung für Studentinnen erinnert heute auf ihrer Webseite nur an Caroline Farner, obwohl ja Anna an erster Stelle steht. Der Lyzeumclub, welcher das Haus Ehrenberg übernehmen durfte, dankt auf seiner Gedenktafel nur Anna Pfrunder. Und die Stadt Zürich gedenkt mit dem Caroline Farner Weg in der Nähe dieses Hauses nur der Ärztin. Mit meinem Porträt sollen Anna Pfrunder und Caroline Farner nun endlich auch gemeinsam in der Geschichte ihren Platz erhalten.
Wer war der am längsten eingesperrte politische Gefangene in der Geschichte der Schweiz und die radikalste Persönlichkeit des 18. Jahrhunderts und desgleichen am radikalsten nicht behandelt in den Geschichtsbüchern, mit Ausnahme bei Heinrich Zschokke und bei Robert Grimm? Das war Jacques Barthélemy Micheli Duquesne, ein genialer Kartograf, Thermometerbauer und Barometerbauer. Die Thermometer und Barometer, die Micheli Duquesne konstruiert hat, die dienten zum Beispiel in Basel dem nicht minder genialen Physiker Daniel Bernoulli. Und an und für sich wäre diesen Micheli Duquesne, der auch eine Zeit lang in Paris lebte, eine unerhörte Karriere als eben Naturwissenschaftler, wobei man sagen muss, der Gerätebau, das war im 18. Jahrhundert sozusagen die damalige Weltraumforschung. Und er hätte zum Beispiel mit dem berühmten Réaumur zusammenarbeiten können, wenn er nicht überzeugt gewesen wäre, ein noch besseres und genaueres Messsystem entworfen. Aber er war nun halt ein politischer Ingenieur. Und welches war im Gebiet der heutigen Schweiz das absolut teuerste und bedeutendste Militärprojekt vor 1798, das waren die Festungsbauten à la Vauban in Genf. Und diese Festungsbauten, die hatten nun tatsächlich einen Preis einerseits, waren unerhört umstritten, andererseits so umstritten, dass die damalige Elite die immerhin bestehenden demokratischen Rechte der Männer, nämlich der Handwerker, es waren immerhin 3.000 bis 5.000 Uhrmacher in Genf, und stellen Sie sich vor, in Genf gab es zur Zeit von Michele Duclair von Rousseau, der behauptet übrigens von Michele mit erweckt worden zu sein, gab es 40 Buchhandlungen. Und trotzdem sagten die Eliten, die Leute sind viel zu dumm, um selber um so etwas abzustimmen. Und nun war Michele Duclair, der selber zur Elite gehörte. Er war sogar, wie sein Vater vorher, lebenslanges Mitglied des Großen Rates, und er hat nun als einziger in der Fortifikationskommission behauptet, dass dieses Konzept der Festungen die Summe aller denkbaren Irrtümer sei. Und er hat das dann eben auch publiziert, und weil er es publiziert hatte, galt das als Landesverrat. Und man hat ihn schließlich zum Tode verurteilt. Er ist aber dann rechtzeitig weggekommen, und dann hat man an seiner Stelle, das war kein Fassadscherz, hat man eine Puppe geköpft, und das bedeutet übrigens für immer, dass er zivil tot war, und sein eigener Bruder das Erbe des Schlosses übernehmen konnte, was dann erst noch einen Familienkrach gegeben hatte. Er war dann eben als Oppositioneller unterwegs, zum Beispiel in Zürich, Schaffhausen, Bern und Neuenburg, und typischerweise in Neuenburg, das ist bekannt, in diesem preußischen Neuenburg, herrschte die relativ größte Toleranz. Und es war so, dass er gegen die Korruption des Ancien Regime eben mehrere Publikationen verteilen ließ. Es war dann so, dass die Berner, die sich auch beleidigt fühlten, die verlangten von den Neuenburgern die Auslieferungen von Michele Duclair, und die Neuenburger haben ihn nur ausgeliefert unter der Bedingung, dass er nicht hingerichtet werden dürfe. Und nun war es noch so, dass bei der wichtigsten Berner Revolution vor 1798, der Henzi-Verschwörung, waren verschiedene Henzi-Leute bei Michele Duclair, der dort im Inselspital seine Basteleien mit Thermometern und Barometern machte. Und er hat tatsächlich einem der Verschwörer auf einer Spielkarte eine revolutionäre Losung hingeschrieben. Und deswegen konnten sie aber ihn nicht zum Tode verurteilen, sondern zu lebenslanger Haft auf der Arburg. Und das war er dann 19,5 Jahre. Übrigens behauptete Bern, seine Zelle sei nicht feucht. Dann hat er halt ein Hygrometer gebaut und hat die Feuchtigkeitswerte laufend durchgegeben. Und schließlich von der Arburg aus hat er das bedeutendste Projekt der Höhenvermessung der Alpen im 18. Jahrhundert gemacht, und erst noch ein Angebot an die Eidgenossen, ein Projekt einer Gesamtkartografie der Eidgenossenschaft mit Überholung der Scheuchzerkarte, und zwar, wie der Kartografiehistoriker Rickenbacher betont, 100 Jahre vor Dufour schon das Dufour-Konzept. Die Gegenleistung wäre gewesen, für dieses Vermessen hätte man ihn ja freilassen sollen, und das kam nicht in Frage, und selbst der große Albrecht von Haller wollte das nicht, außer Michele Duclair würde sagen, er habe einen Fehler gemacht. Hat er aber nie gesagt, ihr seid korrupt, ich habe nie einen Fehler gemacht. Aber was hat er gemacht? Er hat die Höhe seiner Zelle über Meer 1755 auf umgerechnet 8,5 Meter genau barometrisch berechnet, und das war in der Geschichte der Menschheit im 18. Jahrhundert die genaueste naturwissenschaftliche Selbstbestimmung. Er starb dann Ende März 1766, und zwar nicht, wie dann behauptet wurde, dass man ihn freigelassen hätte, sondern er war dann im Spital von Zofingen und wurde bis zum letzten Atemzug bewacht. Und nebenbei gesagt, warum konnte er lebenslänglich eingesperrt werden? Weil er seinen gesamten Unterhalt in Einschließung der Bewachung selbst bezahlen musste. So blieb er nicht nur der bedeutendste Staatsgefangene der Eidgenossenschaft. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, wenn es eine Person der Schweizer Geschichte gibt, die man jederzeit auch vom ganzen geistigen Rang mit Nelson Mandela vergleichen kann, dann ist es Jacques Barthélemy Migeli Duquet. Danke.
Gut, nach all diesen spannenden Vorträgen möchte ich darum bitten, dass Gruppe 2 langsam auf ihre angestammten Plätze zurückzieht und die Gruppe 3 jetzt kommt. Also es ist Frau Niederhauser, Christian Scholz, Jakob Langer, Christian Lasses und Martha Seliger. So, komm. Hier seht ihr wieder ein paar der Figuren, die wir heute Abend nicht vorstellen können, die haben auch im Buch vorkommen.
Schreiben heißt sich selber lesen. Mit dieser Feststellung im Tagebuch von 1946 formulierte Max Frisch das Programm nicht nur für sein Schreiben, sondern fürs Leben, beispielsweise sein Leben als Mann, im Wissen, dass Männlichkeit nicht einfach eine biologische Eigenschaft ist, sondern eine Herausforderung, nicht leichter, aber auch nicht schwerer zu bewältigen als etwa das Vorhaben, sich als Frau zu verstehen oder als irgendetwas anderes. Denn was immer wir in der Welt darstellen, in Wahrheit sind wir nie genau das eine oder das andere, sondern etwas dazwischen oder daneben.
Als menschliche, zugleich nicht menschliche Wesen, als Lebende von Unlebendigkeit bedroht, auch als Mutige oft feige und gerade als Gescheite auf besondere Weise dumm und so fort. Fortwährend macht ja die Sprache aus uns alles Mögliche, was wir sind und doch nicht sind. Identität ist kein Bestand und Besitz, sondern Behauptung und Entwurf. Max Frisch entwarf sich schon in der Schulzeit als Dichter, doch um sich als solcher behaupten zu können, brauchte er nach dem frühen Tod des Vaters einen Brotberuf, also studierte er Architektur, wobei er lernte, dass eine Rolle nicht nur etwas ist, das wir im Leben wie im Theater spielen können, sondern die Rolle dient dazu, sauber gezeichnete Pläne aufzubewahren und mit sich herumzutragen, wie es der Erzähler von Bin oder die Reise nach Peking tut.
Sein Schreiben aufs Minimum reduzierend, lernte Frisch, wie Entwürfe flüchtig skizziert, dann aber bis in kleinste Details ausgearbeitet werden müssen und wie Projekte nur gelingen, wenn Ideen und Materialien einander entsprechen. Denn auch aus den Dingen macht die Sprache allerlei, was sie sind und nicht sind. Und entsprechen heißt, die Sprache in Frage stellen. Sich selber lesen meint daher nicht Nabelschau, sondern aus allem, was uns einfällt, jenen unfassbaren Kern herauslesen, in dem das Lebendige in uns keimt und sich verwirklichen will. Ein wirkliches Leben war für Frisch eines, das diesem Lebendigen verpflichtet bleibt, weder schöngeistig oder hybrid vermessen, noch kompromissbereit bis zur Selbstverleugnung, kein dumm verduldetes Leben, aber auch kein rücksichtsloses, das vernichten muss, was ihm zuwider ist. Ein solches Leben ist nur als Gratwanderung vorstellbar und trotzdem auch nur demokratisch. Nicht identitär gemeinschaftlich, sondern gesellschaftlich selbstkritisch, politisch in einem Sinn, der das Persönliche als Maßstab setzt, aber der eigenen Person zugleich misstraut. Sich selber lesen heißt, sich gerade aufgrund der eigenen Grenzen als ein Ganzes begreifen, aber ein lebendiges Ganzes, offen für Zukunft, ein Projekt. Und damit hat Max Frisch auch das Programm des Buchs verfasst, das wir hier präsentieren, Projekt Schweiz, was nur ein anderer Name sein kann für den Entwurf einer Menschheit, die fähig wäre, sich in Freiheit friedlich miteinander auseinanderzusetzen.
Willkommen zum nächsten Streckenabschnitt. Ich beschränke meine Präsentation auf 2,5 Minuten. Und zwar inspiriert durch die Protagonistin meines Porträts für Projekt Schweiz. Elsa Elf-Gasser, die Sie hier im Bild sehen, war die linke Hand des legendären Migros-Gründers Gottlieb Duttweiler und Vertreterin eines strikt ökonomischen Konsumprinzips, wonach Kosten immer dazu da sind, gesenkt zu werden. Was in unserem Falle heißt, dass etwas, was ungefähr 3-Minuten-Spanne in Anspruch nehme, bei Flugorganisationen mit einem um 16,66% reduzierten Zeitaufwand geliefert werden kann. Wobei Klug nun bei Elsa Elf-Gasser immer den Einbezug von Kundinnen und Kunden in die zu leistende Arbeit implizierte, weshalb sie auch als Mutter der Selbstbedienung auf dem Gebiet der Schweiz bezeichnet wurde. Sie hätte sicher die Aufforderung, dass Sie jetzt alle den Aufsatz, den ich hier präsentiere, doch einfach ganz selbst lesen, aus tiefster Überzeugung unterstützt. Sie sehen Elsa Elf-Gasser hier anfangs der 1950er Jahre in den USA, in Cincinnati, mit dem Präsidenten der National Association of Food Chains, der die Migros als Revolutionary Enterprise schätzte. Und mit Duttweiler, der sie seine bezahlte Opposition nannte und dem sie zum Aufstieg vom Macaroni-Händler zum Mitglied der berühmten Boston Hall of Fame in Distribution verhalf. Die 1896 in Krakau geborene Elsa Felicitas Pfau stammte aus einer osteuropäischen jüdischen Familie, die ursprünglich aus Lemberg, heute Lviv, in der Ukraine kam. Nach der Übersiedlung der Familie nach Zürich 1913 verbesserte sie ihre Sprachkenntnis bei Max Hussmann, der aus Chmelnitzki ebenfalls in der Ukraine einwanderte. Ihr Studium der Nationalökonomie schloss sie 1920 mit einer Summa Cum Laude Dissertation zum Thema Steuerpolitik bei Professor Manuel Zaitsev ab, der in Kiew geboren worden war. Zu sagen, dass die Migros der Ukraine verdankt werden muss, wäre etwas übertrieben. Doch der Migrationshintergrund ist eben auch in dieser Geschichte omnipräsent. Im Migros-Unternehmen seit 1941 eine Genossenschaft bildeten Duttweiler und Elsa Elf-Gasser, wie sie seit ihrer Heirat dann hieß, ein komplementäres Dreamteam. Sie war gleichsam die kühle Ratio hinter dem oft emotional aufbrausenden Firmengründer. Sie redigierte schon im Gründungsjahr 1925 seine einschlägigen Flugblätter an die Hausfrauen. Sie hatte die Idee mit dem Reisebüro Hotelplan. Sie war die Spiritus Rectorin der Migros Clubschule, der Ex Libris des Gramo Clubs. Sie hatte die mentale und kommerzielle Entfaltung der schweizerischen Nachkriegskonsumgesellschaft mitgestaltet. Sie wollte den Klassenantagonismus über allgemein erschwingliche Nahrungsmittel abschaffen. Als sie 1967, 5 Jahre nach Duttweiler, starb, befand sich die Schweiz an der Schwelle zur 68er Revolte. Damit musste sie sich nicht mehr auseinandersetzen. Von ihrem Naturell her hätte sie das aber bestens auf die Rolle gekriegt.
Berta Rahm zählt zu den 7 ersten Schweizer Architektinnen, deren Bauten öffentliches Aufsehen erregten. Als Werk einer Pionierin galt der von ihr 1551 im privaten Auftrag entworfene Nägeli-Seehof in Hallau. Er zeichnete sich speziell durch seinen Hoffenstall aus, der erste in Europa, der Tieren freie Bewegung ermöglichte. Besuchergruppen aus der Schweiz, aus Deutschland, Holland und Dänemark trugen sich im Gästebuch ein. Dennoch bekam keine der Architekturpionierinnen die frauenfeindliche Haltung des Bausektors unter Behörden so stark zu spüren wie Berta Rahm. Sie wurde als Architektin für öffentliche Bauten ausgeschlossen und selbst für Privatprojekte wurden ihr willkürlich Steine in den Weg gelegt, insbesondere in Hallau. Für ihr faktisches Berufsverbot in Kanton Schaffhausen lautete die Begründung, Zitat, wir können uns nicht vorstellen, wie eine Frau mit den Behörden verhandelt. Sie selber verband die hiesige Zurückstellung und Nichtbeachtung der Frauen im Bau mit dem fehlenden Frauenstimmrecht, für das sie auch unerschrocken in aller Deutlichkeit eintrat, aller offenen Gegnerschaft zum Trotz. Die erste bittere Enttäuschung erfuhr sie allerdings von Frauen. Für die SAFA 1958, die unter der Federführung des BSF, heute Allianz F, im Sommer 1958 in Zürich über die Bühne ging, leistete sie aufwendige architektonische Vorarbeiten. Bertha Rahm bekam aber trotz unbestrittener Qualität ihrer modernen Entwürfe die Projektleitung nicht. Man zog ihr Annemarie Bubacher Konstam vor, auch weil sie verheiratet war und ihrem Mann das Büro führte. Ein berühmtes Büro. Dass beim Entscheid auch Rahms kompromissloses Auftreten eine Rolle spielte, ist anzunehmen. Sie durfte einzig einen kleinen Pavillon realisieren. Eine eingeschossene Aluminiumkonstruktion mit einer transluzenten Fassade, die eine besondere Lichtstimmung schaffte. Die Bauleiterin der SAFA 58, die Architektin Annemarie Hubacher-Konstam bezeichnete rückblickend das filigrane, elegante Bauwerk als etwas Kühnes und Anziehendes im Äußeren durch Linie und Material. Es wird demnächst neu aufgebaut. Man hat es zufällig gefunden, bevor es zerstört worden ist. 1966 gab Bertha Rahm nach 30 Jahren ihren Beruf als Architektin auf, weil sie keine Aufträge mehr durchführen konnte. Sie gründete einen Verlag und veröffentlichte Schriften von und zu europäischen Feministinnen, 10 Jahre bevor die feministischen Frauenverlage im deutschen Sprachgebiet entstanden. Sie publizierte Mary Wollstonecraft, Hedwig Dohm, Flora Tristan und Marie Puschelin, die Genferin und Begründerin der ersten internationalen Frauenassoziation.
Wer war Martin Disteling? Ich bin sicher, dass in diesem Raum der Prozentsatz derer, die ihn schon kennen, überaus erhöht ist, aber in der allgemeinen Bevölkerung junge Leute kennen ihn in der Regel nicht. 1802 bis 1844, ein Kind der Übergangszeit nach der Einrichtung der Helvetik, geboren, vor Gründung des Bundesstaates, gestorben, ein kurzes, hitziges Leben à grande vitesse. Sicher ist er der mit großem Abstand bedeutendste Künstler in der Schweiz seiner Epoche, vielleicht sogar des ganzen 19. Jahrhunderts. Zeichner, Maler, Karikaturist, Bildjournalist, avant la lettre, Chronist der Regeneration, jener großen, sehr fernen Zeit, als die Schweiz die Hoffnung der unterdrückten Völker war. Ein grandioses Talent als Zeichner und Aquarellist, der auch jenseits der direkten Tagesaktualität Illustrationen und Fabelbilder geschaffen hat, die aber im weitesten Sinne auch die Kulturkritik, die politische Kritik und die Kritik der Menschen und ihrer Posen zeigt. Wir sehen hier dieses Bild, das bedrohte Froschparlament. Sie sehen da das, was ihn auszeichnet, seine Meisterschaft, die Tieranatomie und die menschliche Pose ineinander zu verschmelzen, so dass es wie mühelos die Tiere und die Menschen ineinander als Habitus ineinander überfließen. Jeder dieser, dieser Frösche können Sie in allen Parlamenten wieder sehen. Heute, sie schlafen ein, sie machen sich groß, sie machen sich breit, sie schimpfen, sie deklamieren. Gleichzeitig im Hintergrund, und das macht dieses Bild zur politischen Parabel, Sie sehen das bedrohliche Wappentier der Heiligen Allianz, den Adler, Deutschland wie Russland, jederzeit bereit, diesem Spuk, dieses schwachen Parlaments ein Ende zu machen. Und der Frosch, die Polizei, Metternich, einfach der Feind der Frösche, hat schon zugeschnappt und sich unliebsame Exemplare aus dieser Ratsversammlung herausgeholt. Alle Zeitgenossen, die einen Blick auf die europäische Kunstszene hatten, stellten ihnen eine Reihe mit Daumier, mit Granville, ja sogar Hogarth, wenn er denn nur Zeit gehabt hätte, lang genug zu leben, bis Europa wieder aufging. Er war ein Feuerkopf, Freischärler, er war an allen Hotspots der Revolution, schon in jungen Jahren bis an sein Lebensende. Und er hat dann auch die letzten 5 Jahre seines Lebens dem Distelkalender gewidmet. Ich habe ihn denn mitgebracht, diesen Volkskalender, weil es ihm darum ging, dass in jeder Bauernstube seine Zeichnungen, seine Karikaturen vorhanden sind. Er hat die Karikaturen über das Marktverzeichnis gestellt. Er hat über die Namenstage hat er seine Zeichnungen und die Holzstücke eingeschaltet. Und dieser Kalender, diese 5 Jahrgänge des Kalenders sind ein eindrückliches Kompendium des ganzen Geistes der Epoche, ihres Geschichtsbildes, ihrer Tageskämpfe. Und die Karikaturen, die Sie vielleicht auch in Deutschland gesehen haben, sind auf kleinstem Raum von ganz großer Monumentalität. Es ist ihm gelungen mit dem Kalender. Der Kalender wurde verboten, er wurde verbrannt, er wurde verleumdet. Jedes Jahr gab es eine große Pressepolemik pro und contra für ihn und er wurde tatsächlich für die Schweiz sehr hohen Zahlen dorthin verkauft, wo er wirken sollte. Als er starb, hat Gottfried Keller ein Gedicht geschrieben. Er schätzte Distel sehr und bat seine Mutter nicht nur die Würste, sondern den Distel-Kalender nach Berlin einzupacken. Er hat geschrieben, und fluchend steht das Volk vor seinen Bildern. In dem Gedicht auf Maler Distel ist tot. Heute würde Gottfried Keller sagen, fluchend sucht das Volk nach seinen Bildern. Denn wer heute Distel sehen will, der scheitert. In den Kunstmuseen Olten und Solothurn, wo die Tausende seiner Zeichnungen, die eigentlich das künstlerisch wertvollste sind, in Olten finden sie nichts, fand ich nichts. In Solothurn finden sie das ein oder andere zufällige Ölbild. Kein Buch über ihn ist lieferbar, nicht die große Monographie von Gottfried Welchli, nicht der Textbildband, den in den 70er Jahren wir gemacht haben, 1977, als die Erinnerungsausstellung an ihn dann durch die Schweiz zog. Man muss sich fragen, kann man sich vorstellen, dass man in Frankreich in keinem Museum Bilder von ein Bild von Daumier oder Granville sehen kann, dass keine Bücher lieferbar sind? Was ist das Problem dieses Landes, dass solche Gestalten schlichtweg ausradiert werden aus der Überlieferung? Was sind die Mechanismen des Verdrängens dieser weisen Kinder unserer kollektiven Erinnerung? Diese Frage stellt sich als zweite und wohl die wichtigste. Dieser Distel-Impuls, den ich 1977 hatte und vor wenigen Jahren dann wieder, dieses Protestieren durch Erinnern steht letztlich ja auch hinter dem ganzen Projekt Schweiz, das wir heute feiern. Denn Distel ist ja nicht alleine in unserem eidgenössischen Pantheon der Vergessenen.
Jacques Chessé. Ich bin nicht der Autor, der über Jacques Chessé geschrieben hat, sondern ich bin der Übersetzer. Die Autorin, die über ihn geschrieben hat, ist Claire Genoux. Sie war Schülerin von Chessé, so wie er ja ganz viele Leute unterrichtet hat, dann später einmal bekannt worden in der französischen Schweiz. Sie war Schülerin bei ihm zwischen 1987 und 1990, also 3 Jahre, und sie erzählt eigentlich so, was sie erlebt hat, Chessé in der Schule. Ich möchte es aber auf Französisch lesen, nur einen Ausschnitt. Ich finde es einen wunderbaren Text, es ist auch sehr lustig. À la mercerie, puis au bâtiment de l'ancienne académie, vous arriviez de l'autre bout du couloir, sortant de la salle des maîtres, quelqu'un de nous disant « le voilà ». Et nous défilions dans notre classe, déjà muets, déjà les yeux baissés sur nos cahiers, en attente de quel passage de Malraux, de Ponge, de Racine, Peut-être le récit d'un de vos voyages à Paris, d'un conte que vous inventiez pour nous, puisque bientôt Noël, ou des figures de style, métaphores, comparaisons, pléonasmes, que vous dictiez toujours la comparaison en premier. La comparaison depuis longtemps inscrite dans nos cahiers, les métaphores, les comparaisons durant toute l'année, et vous écrivez. Mais monsieur, nous recommencions la métaphore et le pléonasme. D'autres fois, l'hyperbole ou simplement un écrivez. Comment ça, écrivez? Nous, des enfants maladroits, avec nos bourrimés, morceaux de prose, tandis que vous, vos manuscrits ouverts sur le bureau, écrivant aussi, et tous ensemble dans la classe. L'écriture est dehors les oiseaux, dehors le ciel, la fontaine grise avec ses yeux, dehors les rues, nous, à nos pages, écrivez. Certains, leurs exercices de maths. Certains, l'allemand, la biologie. Mais moi, essayant à l'envers du cahier, les pages derrière, pas celles de mon passant vers l'aile au Benjamin Constant, celles vides de l'arrière, je regardais aux fenêtres pendant que vous, vos stylos plumes, vos feutres, en avoir toujours un dans sa poche, petit carnet du lait, les bleus à dos noir, ceci parfait pour la poche de la veste, vous voyez, on les glisse, et pour la maison, le grand avec des anneaux. Vous écrivez sur la page de gauche, la droite restant libre pour les annotations, corrections. Regardez, votre écriture au feutre, des larges traits noirs, rectangles dessinés, quand on rature, il faut que tout parte, s'efface, et votre feutre remplissant devant nous ce rectangle que d'abord vous traciez, puis dedans la phrase à enlever. Vous voyez, alors que dehors, la physique, la chimie et leurs calculettes, d'autres, deux ou trois, examinons votre manuscrit. Écrivez. Car vous, l'écrivain, nous des enfants et nos poèmes mal articulés, ensuite quelques-uns d'entre nous qui étaient revenus avec des photos, textes parlant de cimetière, très bien. Et une élève, un récit de montagne, d'un homme perdant la vie, grand-père décédé, les autres résolvant des problèmes mathématiques en vue de la classe suivante, ou d'un contrôle, deux camarades avec des lettres qui s'échangeaient comme dans la clos Diderot le XVIIIe siècle. Moi, trois vers, à regarder par la fenêtre, me demandant si c'était ça, écrire, si c'était observer le vent ou alors les oiseaux, peut-être les yeux dans la fontaine. J'achetais les mêmes cahiers, orange et rose, et de plus en plus souvent, vous, un écrivez. Ainsi je m'y suis mise, l'élan des oiseaux, la vue sur le lac gris, l'aile du Jura au fond du ciel, et le silence dans la classe, moins coincé dans mes vers, vous, vos pages du roman qui allait paraître. Une femme avec des bottes lui monte jusqu'au genou. Christine, on était sûr que le personnage de votre livre, Christine, notre camarade, dans les pages de votre roman, puisqu'elle, des bottes violettes, cuissardes et mi-short, impossible que vous la loupiez, alors que nous, les autres, de l'acné et bégayant, nous des enfants, à qui vous disiez « écrivez ». La classe se terminait.
Ja, dann wären wir schon bei der vierten Gruppe angelangt. Unglaublich, wie wir beinahe im Zeitplan sind. Das bitten mit der Küste so der Schaf, Hans Festwirt und Caroline Harmi.
Schönen guten Abend. Drei Minuten zu Karl Bodmer. Mit Ausnahme von Aline Valangin wahrscheinlich der Nächste zu dem Ort, an dem wir uns jetzt befinden, weil geboren 1809 im Haus zum Till, Oberdorfgasse 15, ganz in der Nähe. Aber wir haben schon verschiedene Geschichten gehört von Einwanderung und Auswanderung. Und wir haben auch gehört von Jocke, der in der Schweiz die Indianer suchte, oder seine Zeitgenossen. Und ein bisschen später ist Karl Bodmer doch einer von denen, die den Diskurs in der Enge, oder sagen wir das Gefühl der Enge, hier in Zürich schon ganz stark spürten, jetzt zunächst nach Deutschland Und er ist dann nach Amerika gezogen, aber es war nicht eine so erfolgreiche Auswanderung wie bei Robert Frank, der nicht mehr zurückgekommen ist, sondern er ist wieder zurückgekommen und er konnte nie mehr hingehen. Und diese eine Reise, die hat eigentlich sein Leben bestimmt oder zumindest das Image, das man mit ihm verbindet, der Indianer Bodmer. Das ist sein Label geworden. 1832 ist er losgezogen mit einem reichen Adligen aus Deutschland, dem Prinzen Maximilian zu Wied-Neuwied. Und der dritte im Bunde war ein Jäger, der Prinz, der war ein großer Fan von Alexander von Humboldt und wollte ähnliche Werke schaffen, war in Brasilien und dann eben in Nordamerika. Und Bodmer war sein Maler, der das Ganze dokumentieren sollte. Und die sind nach New York, Philadelphia, St. Louis, 1832 bis 1834, 2,5 Jahre unterwegs. Und der wesentliche Teil der Reise war dann auf dem Fluss, auf dem Missouri, nach Norden, dann dreht er dann nach Westen, bis man die Rocky Mountains sah, dann mussten sie zurück. Einerseits, also weil es Winter wurde im Prinzip, und sie haben dann überwintert. Und dieser lange Winter, den haben sie verbracht in einer Station von einer Pelzkompanie. Das ist ganz interessant, wenn man sich mit Bodmer beschäftigt, das sind nicht die Kavallerie, das ist nicht General Custer, der da an der Frontier ist, sondern es ist die Privatwirtschaft, es sind die Pelzkompanien, die American Fur Company. Und dieser Widerspruch, das hat mich eigentlich am meisten interessiert in Bodmers Werk. Wir sehen hier zwei Bilder, das eine eher Alltagsszene, das andere diese sehr, sehr, sehr häufigen Posen, also die Angehörigen dieser Gruppen, bei denen sich der Prinz und Bodmer aufgehalten haben, der Mann dann, der Militari, die haben dann so posiert für ihn. Er hat sie aber auch kennengelernt. Der vordere links ist Tsichida. Tsichida ist sein Freund geworden. Und ja, also der hat auch gemalt. Bodmer hat ihm dann seinen Farben gegeben. Das war wie sein Schüler ein bisschen. Das ist diese Immersion in diesem Winter. Und dann muss er wieder zurück. Und auch hier die Abhängigkeit von Bodmer von seinem Chef. Er wollte eigentlich in Amerika bleiben. Seine Tagebücher sind leider nicht erhalten, aber es gibt verschiedene Anzeichen dafür. Musste aber zurück, musste diese Bilder ökonomisch verwerten, zusammen mit dem Prinzen, es gab Streit. Und er wollte eigentlich wieder nach Amerika. Hat dann aber erfahren, dass Tsichida im Kampf mit den Lakota getötet, skalpiert wurde. Und dass fast alle diese Freunde, die er gewonnen hat, einer Pockenepidemie zum Opfer gefallen sind, 1837. Und das ist eigentlich dieser enorme Widerspruch, er findet eine Welt, die schon im Verschwinden begriffen ist. Die wollen sie dokumentieren, im gewissen Sinne auch bewahren. Der Prinz kritisiert die Amerikaner, die überhaupt kein Interesse haben an dieser Kultur. Aber zugleich sind sie natürlich auch ein Teil dieser, sie sind angewiesen auf diese Station der Pelzjäger und sie gehen wieder zurück und machen daraus ein Werk, das sich verkaufen soll, das den Ruhm des Malers begründen soll. Auf jeden Fall ist er nie wieder zurückgekehrt, er ist schon aus der Schweiz raus, in Paris, im Künstlerdorf bei Bison. Und für mich ist es auch diese Spannung nicht mehr. Ich habe Karl May gelesen, ich habe Lieselotte Welskopf-Henrich gelesen und erst später gemerkt, dass da ganz viel aus der wahren Geschichte von Bodmer kam. Aber schon hier haben wir den Widerspruch zwischen Stilisierung, Heroisierung und einer echten Begegnung. Und das ist, glaube ich, in diesen Bildern immer noch da. Also, in Nuke, in einer ganz engen, verdichteten Form dieser Widerspruch, dass Fremde den Fremden begegnen, sich dafür öffnen, aber auch von ihm irgendwie profitieren, es domestizieren, es stilisieren. Diese Spannung bleibt und die finde ich spannend und interessant bei Bodmer. Vielen Dank.
Manche von euch werden dieses Bild noch kennen. Ein Inbild des Engagements, das sich ein Leben lang für die eine große Sache einsetzt. Es sind die begehrlichen 70er Jahre und die eine große Sache ist nichts weniger als die Revolution. Theo Pinkus, die Instanz mit dem Plastiksack voller Bücher und Zeitschriften. Ein Kommunist, nehmt euch in Acht vor ihm, so wurde geflüstert, sollte man ihm in den Gassen der Altstadt begegnen. Da knistert ein Temperament in dem ungemein agilen Körper, da glüht ein Wille in dem vitalen Gesicht mit den funkelnden Augen. Doch keine Rede vom sturen Dogma der Ismen. Er bedient sich bei den großen Theorien, um sie in die Praxis umzusetzen. Das heißt für ihn, sich den Leuten zuzuwenden. Jeder einzelnen Person, der er begegnet, möchte er die Segnungen der Menschenbildung und Emanzipation beibringen und ganz nebenbei noch den Zeitdienst verkaufen. Die von ihm in den 50er Jahren gegründete aufklärerische Postille. 1909 in eine jüdische Familie in Zürich hineingeboren, erlebte er als Kind den Bankrott des Vaters, der ein kunstsinniger, auf großem Fuß lebender Bankier ist. Der Vater sei ein typisches Opfer des Kapitalismus, sagt der Sohn, und wendet sich schon als Schüler der Arbeiterbewegung zu. Er macht eine Lehre als Verlagsbuchhändler beim renommierten Rowohlt Verlag in Berlin und wird mit kaum 20 Jahren in die KPD aufgenommen. Bald ist er ein gewiefter Agitprop-Funktionär auf dem Berliner Pflaster, doch statt die Schriften der Partei liest er lieber Erich Mühsam, Franz Hessel, Walter Benjamin und Georg Lukács. Ungern kehrt er nach der Machtergreifung Hitlers in die Schweiz zurück, aber das Jammern ist nicht seine Sache. Hier entfaltet er sofort den Aufbau seines Lebenswerks. In der selbstverwalteten Buchhandlung an der Vorschaugasse entsteht der Büchersuchdienst, der im Kalten Krieg beste Dienste leistete. Im Hinterzimmer wird der erwähnte Zeitdienst redigiert. Pinkus ist Mitbegründer von Filmgilde und Kultur und Volk, das noch heute existiert. Dazu kommt die Studienbibliothek für die Geschichte der Arbeiterbewegung, eine Fundgrube für HistorikerInnen. Und die Krönung des Ganzen ist die Tagungsstätte Saletschina bei Maloja, mit den legendären Auftritten von Intellektuellen wie zum Beispiel Frisch und Marcuse und die ganz großen Nummern. Und notabene beiderlei Geschlechts. Das alles verlangt großen Einsatz, doch ein Mann mit Theo Pinkus schert sich kaum um Fragen des Arbeitspensums. Politische Arbeit ist Leidenschaft und wird auf von den Mitarbeitenden erwartet. Dieser Mann ist den Projekten, den Artikeln, den Programmen, den Beschlüssen immer schon einen Schritt voraus und vibriert vor Ungeduld, bis die Mitarbeitenden die Traktanten endlich beisammen haben. Theo Pinkus schien vertraut mit jedweder sozialistischen Wohn- und Lebensform zwischen Zürich, Leipzig und Ostberlin, die eher einen Wilhelm Reich zum Gevatter hatte als einen Walter Ulbricht. Zeit seines Lebens war er unterwegs an Orte der geübten revolutionären Praxis, stets mit dem Mut zum zivilen Ungehorsam. Ihm ging es niemals um Macht, sondern um Vermittlung und Verständigung, besonders bei der Weiblichkeit. Seine Rolle des Frauenverstehers, Frauenbewegers ist ruchbar und nimmt manchmal rührend naive Züge an. Wir lächeln, aber ihm ist es ernst. Und die wichtigste Person bleibt trotz seiner Eskapaden ein Leben lang seine Frau Amalie Pinkus de Sassi. Ohne sie wären all die sagenhaften linken Institutionen, die er ins Leben rief, nicht entstanden. Ich vermisse beide bis heute.
Damen und Herren, die Schweiz hat keinen Franz Fanon, keinen Robespierre, keinen Aimé Césaire und keine Lucretia Mott hervorgebracht. Wir können nicht mit Stolz auf William Wilberforce und Harriet Tubman zurückblicken. Es gab bei uns weder einen Wendell Phillips noch einen Victor Schoelcher. Aber wir hatten Nationalrat Wilhelm Jos aus Schaffhausen. Wilhelm Jos wird für immer das Verdienst zukommen, die offizielle Schweiz mit dem Menschheitsverbrechen der Sklaverei konfrontiert zu haben. Er hat die richtigen, die dringenden und drängenden Fragen gestellt und er hat entsetzliche Antworten bekommen. Er hat 1863/64 darauf hingewiesen, dass es in Brasilien Schweizer Sklavenhalter gab und er hat verlangt, dass man den Sklavenhandel durch Schweizer Bürger unter Strafe stellen soll. Auf dem Bild ist nicht Wilhelm Jos zu sehen und nicht der Bundesrat von damals, der in seiner Antwort auf Jos die Sklaverei entschuldigt, gerechtfertigt und banalisiert hat. Auf dem Bild ist auch nicht der Bundesrat von heute, der die Position des damaligen Bundesrats entschuldigt, gerechtfertigt und banalisiert hat. Auf dem Bild sind zwei von denen, um die es damals ging und um die es noch heute geht, die Versklavten oder, um es mit Marx zu sagen, die erniedrigten, geknechteten, verlassenen, verächtlichen Wesen. Das Bild ist aus den 1860er Jahren. 1865 hat Jos geschrieben, das Kaufen und Verkaufen von Sklaven sei ein Verbrechen gegen die Menschheit. Jos hat also diesen Schlüsselbegriff des Völkerrechts schon 1865 verwendet, lange bevor der aus Galizien in der heutigen Ukraine stammende jüdisch-österreichische Rechtswissenschaftler Herr Schlauterpacht ihn konzeptualisiert hat. Jos hat vor 157 Jahren schon verstanden, was der Bundesrat von heute immer noch nicht begreift. Jos sollte in Schaffhausen einen Gedenkort haben. Zum Schluss stelle ich eine Strophe von Brechts Legende von der Entstehung des Buches Tao Te Ching auf dem Weg des Lao Tse in die Emigration auf den Kopf. Bei Brecht geht es um die Weisheit und es heißt: Aber rühmen wir nicht nur den Weisen, dessen Name auf dem Büchlein prangt, denn man muss dem Weisen seine Weisheit erst entreißen. Darum sei der Zöllner auch bedankt. Er hat sie ihm abverlangt. Auf den Bundesrat angewandt geht es nicht um die Weisheit, sondern um die Dummheit. Und man könnte frei nach Brecht sagen: Aber reden wir nicht nur von Dummen, deren Namen im Bundesrate prangt, denn die Dummheit hat die Eigenart oft zu verstummen, darum sei der Wilhelm auch bedankt. Er hat sie ihm abverlangt. Herzlichen Dank.
Sie sehen hier das Bild zur Anfangspassage meines Porträts. Das Bild steht nicht im Buch. Ich habe versucht, es in dieser ersten Passage zu beschreiben und Sie können es hier jetzt auch sehen. Ich habe mir überlegt, träte jemand vor den Eingang, würde sein Schatten es ankündigen. Und wenn ein Schatten fiele, der nicht zu einem Körper gehört. Ein solcher Schatten fällt 1933 mit der nationalsozialistischen Machtergreifung. Jetzt wird der Palazzo im Tessiner Onsenone-Tal, aus dem wir hier blicken, zur Zuflucht für Vertriebene und Verfolgte, für Schriftsteller, Künstlerinnen, Sozialisten im Exil. Die Gastgeberin Aline Valangin öffnet ihre Türen, doch sie ermüdet auch. Denn das Haus ist ein Obdach, aber es ist auch ihre Haut. Sie nennt es ihre lebendige Schale. Hier beherbergt sie Gäste und Geflüchtete und hier schreibt sie. Ihre Romane spielen im Tal, handeln von Alltag und Krieg. Einer wird lange nicht gedruckt werden. Er schildert die schweizerische Flüchtlingspolitik. Der andere Roman, der wird gedruckt, aber er kommt vor Ort, im Tal, nicht gut an. Vielleicht, dachte ich mir, weil Alain Balogin die Geschichte eines Tessiner Tals aus der Perspektive seiner Frau erzählt. Denn mit ihnen, die für sie und ihre Gäste kochten, die Betten herrichteten und die Zimmer sauber hielten, mit ihnen hat sie am liebsten Zeit verbracht. Und zwar, um sich erzählen zu lassen, wie die Frauen hier im Tal ohne Unterlass arbeiten und ihnen doch nie etwas gehört. Kein Boden, keine Häuser und manchmal nicht mal ihre Körper. Und gerade hier, am Rande des Landes, zu hinterst im Tal, lässt Alain Balogin in dem einen Roman die Utopie glücken. Die Gleichheit in der Liebe. Zwischen Claretta und Amadeo, den Fremden, hat sie dem Tal seine Geheimnisse gestohlen, wie gemunkelt wurde. Sichert die Elektrizität, denn immer wenn viele Gäste da waren und im Palazzo die modernen Apparate in Betrieb gesetzt wurden, da ging in den umliegenden Häusern das Licht aus. Die beiden Romane, von denen ich gesprochen habe und die im Porträt vorkommen, die Bargada und das Dorf an der Grenze, werden übrigens dieses und das nächste Jahr neu aufgelegt vom Limmat Verlag. Lesen Sie beide.
Meine Damen und Herren, liebe Anwesende, ich stelle fest,
das ist jetzt der Moment des Konzertmeisters. Ihr wisst alle, dass Stefan nicht nur Herausgeber ist, also selbst auch Autor ist und sich da im Hintergrund uns den Vortritt gelassen hat. Man muss sagen, ohne ihn, ohne dich wäre dieses Buch nie entstanden. Ich habe fast jahrzehntelang jemanden gesucht, der dieses Bündel an Talenten und Fähigkeiten hat, also natürlich Sachkompetenz, historische Kompetenz, die Kunst, Autorinnen und Autoren zu führen und im Prinzip diesen Ameisenhaufen oder Flohzirkus, diese tausendfachen Komplikationen bei so einem Buch zu koordinieren. Und du hast das wirklich mit seltener Bravour gemacht. 720 Mails habe ich von Stefan bekommen seit 2016 und das ist ja sicher nur ein Bruchteil dessen, weil er hat ja ganz viel mit Ihnen auch geschrieben und Sie haben gar nicht gemerkt, dass während er Ihnen schrieb, hat er gleichzeitig mit 10 anderen Jahreszahlen geklärt, letzte Redaktionen bereinigt und so weiter. Also Stefan, erstens an dich einen großen Dank. Überhaupt Wirklichkeit werden kann. Darum möchte ich Ihnen ganz mit einem Lob singen auf Peter Löffelholz in Berlin, der diese sehr filigrane, jede Seite einzeln komponierte Gestaltung gemacht hat. Ulla Stefan, die Pressearbeit und die Medienkampagne gemacht hat. Matthias Grätzer und Franziska Sondra haben Vertrieb, Werbung, Verkauf gemacht. Ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben sich da beteiligt. Also Wanderfront im Inhaltsverzeichnis und hinter den Kulissen. Aber vor allem unserem Konzertmeister und Flo Zirkusdirektor.
Ja, herzlichen Dank. Ich, in solchen Situationen weiß man ja nie genau, was man beantworten soll. Ich kann nur sagen, es war eine sehr schöne Zusammenarbeit und ich glaube, wir haben etwas Gutes geschafft. Es ist unglaublich, eine Punktlandung. Ich habe gesagt, es geht bis 8:30 und es ist jetzt 8:30. Ich möchte auch noch mal ganz kurz danken, und zwar zuerst dem Sozialarchiv, das uns hier nicht nur Gastrecht gewährt hat, sondern das Gastgeber war. Dann möchte ich danken dem Theater Stadelhofen, wo wir hier sein konnten, und vor allem Matthias Wallens, der die Technik gemacht hat und der
auf meine sehr untheatralischen Vorschläge nur ganz leicht knurrend eingegangen ist, aber das nachher sehr schön gemacht hat. Dann möchte ich auch nochmals dem Verlag, allen Verlagsmitarbeitern danken. Und schließlich möchte ich noch erwähnen, dass jetzt zwei Dinge auf uns zukommen, nämlich erstens der Büchertisch, den man das Buch erwerben kann und selbstverständlich auch noch signieren kann. Es sind ja nicht ganz wenige Autorinnen und Autoren da, also vielleicht haben Sie Glück, dass Sie ein Buch signiert. Und zweitens gibt es dann im Foyer noch einen kleinen Aperol. Herzlichen Dank.